Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
Sie hören Reflexe auf Schweizer Radio DRS 2. Heute zu einem ziemlich unpopulären Thema. Zum Durchschnitt. Am Mikrofon begrüßt Sie Nadja Fischer.
Durchschnitt, das ist einfach 0815, ja.
Etwas Langweiliges. Etwas, was häufig ist.
Etwas Mathematisches. Ein mathematischer Schnitt.
Etwas, was sich nicht von der Masse abhebt. Etwas, was nichts Spezielles zu bieten hat, was einem nicht auffällt.
Der Durchschnitt kommt schlecht weg in unserer Gesellschaft, die sich so gerne am Superlativ orientiert. An den schönsten Frauen, den bestentlöhnten Managern, der teuersten Kunst. Der Durchschnitt wird mit Durchschnittlichkeit, mit Mittelmaß gleichgesetzt. Aber ist es wirklich so schlimm, durchschnittlich zu sein? Diese fast schon ketzerische Frage wirft zurzeit das Kunsthaus Langenthal auf. Es zeigt Werke von 15 Künstlerinnen und Künstlern aus dem In- und Ausland, die sich alle in irgendeiner Form mit dem Durchschnitt auseinandergesetzt haben. Average, Durchschnitt, heißt die Ausstellung kurz und bündig, und sie ist für uns Anlass genug, dem ungeliebten Durchschnitt für einmal etwas mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Wir nehmen Sie mit auf einen Rundgang durch die Ausstellung in Langenthal und sprechen im zweiten Teil der Sendung mit dem Philosophen Andreas O. Sommer über den Durchschnitt und über das gesunde Mittelmaß.
Langweilig.
Durchschnittliches Leben, durchschnittlicher Lohn.
Klingt für mich eher langweilig, sprich, dass man eigentlich nicht gross spezielle Qualitäten hat.
Durchschnittlich ist vielleicht für mich die Schweiz.
Durchschnittlich ist etwas, was sich nicht abhebt, aber es ist auch etwas, das nicht untergeht. Es ist einfach etwas, es ist Masse.
Schlimmer als das Attribut durchschnittlich ist nur, unterdurchschnittlich zu sein oder aber als überdurchschnittlich durchschnittlich zu gelten. Diesen zweifelhaften Ruf hat das Städtchen Langenthal. Es ist darum kein Zufall, dass ausgerechnet das Kunsthaus Langenthal dem Durchschnitt eine Ausstellung widmet. Evelyn Sutter, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Kunsthaus Langenthal.
Durchschnitt ist in Langenthal ein schwieriges Thema. Die Langenthaler sind nicht gut darauf anzusprechen. Langenthal hat den Ruf, durchschnittlich zu sein, denn die Schweiz eigentlich zu repräsentieren, war jahrelang daher auch Ort von Marktforschung. Verschiedene Produkte, Zigaretten, Schokolade, Eiskaffee wurden hier getestet und später dann schweizweit eingeführt, wenn sie akzeptiert waren in Langenthal.
Auch die Beutelmilch kam erst in der ganzen Schweiz in die Läden, nachdem sie den Lackmustest in Langenthal bestanden hatte. Die Langenthalerinnen und Langenthaler gaben der restlichen Schweiz also gewissermaßen den Geschmack vor. Eine herausragende Rolle, würde man meinen. Doch das scheint für die verletzte Langenthaler Seele kein Trost zu sein. Was aber können Künstlerinnen und Künstler dem Durchschnitt abgewinnen? Was ist im Kunsthaus des angeblich durchschnittlichen Städtchens zu sehen? Da wären zunächst, wenig überraschend, die Schweizer Künstler Peter Fischli und David Weiss. Wenig überraschend, weil sich die beiden seit fast 30 Jahren mit den alltäglichen Dingen des Lebens beschäftigen, mit dem vermeintlich Banalen. In Langenthal sind drei Alltagsgegenstände ausgestellt. Eine Schublade, ein Badzimmerschränkchen, eine Vase. Die uns vertrauten Gegenstände werden als etwas Besonderes präsentiert. Auf Sockeln, so als ob es sich um antike Skulpturen handelte. Und tatsächlich wirken diese durchschnittlichen Objekte ebenso faszinierend wie fremdartig, sind sie doch alle ganz schwarz und vor allem aus Gummi. Wie dieses Badzimmerschränkchen wohl von innen ausschaut? Ließe sich die Tür vielleicht sogar öffnen? So viel Interesse für ein Alltagsmöbel war schon lange nicht mehr. An scheinbar vertraute Bilder knüpft auch der französische Fotograf Mathieu Bernard Raymond an. Er zeigt Schwarz-Weiß-Fotografien von Landschaften, etwa ein Bild eines herrlichen Alpenpanoramas mit Schneebergen. Erst auf den zweiten Blick irritiert die Eiswand, die wie ein Staudamm zwischen den Bergspitzen in die Höhe wächst und der Klimaerwärmung zu trotzen scheint. Die merkwürdig zackige Oberkante der Eiswand lässt erahnen, hier handelt es sich nicht um ein Naturwunder, sondern um ein Liniendiagramm, das den Verlauf der UBS-Aktien in den letzten 5 Jahren darstellt und das Mathieu Bernard Raymond digital in die Fotografie montiert hat. Man staunt. So schön, so poetisch können statistische Mittelwerte sein. Was aber hat eine Skulptur aus zerlegten USM-Haller-Möbeln, an der eine Lichterkette hängt, mit dem Durchschnitt zu tun? Trailer Park, Campingplatz heißt die Arbeit des Schweizer Künstlerduos Pascal Wiedemann und Daniel Mettler. Viele Besucherinnen und Besucher reagierten irritiert auf diese Skulptur, sagt Evelyn Sutter.
Ich werde auch bei keiner Arbeit so häufig gefragt in Führungen wie bei dieser, warum ist das jetzt hier in dieser Ausstellung drin? Was hat das mit Durchschnitt zu tun? Das sind doch exklusive Möbel. Es zeigt sich darin auch, welches Bild man denn von Durchschnittlichkeit hat. Die Bereitschaft, einen Campingplatz als durchschnittlich anzusehen, ist sehr groß. Obwohl wahrscheinlich die USM-Haller-Möbel mindestens so verbreitet sind wie die Campingplätze. Also es ist, die Bereitschaft ist größer und trotzdem ist beides eine Art von Konsens in einem bestimmten Rahmen. Und es zeigt sich in dieser Arbeit sehr schön, dass das sehr viel mit dem Blickwinkel, mit der eigenen Lebenswelt zu tun hat, was man eben als normal und durchschnittlich betrachtet und was als exklusiv.
Ein einleuchtendes Beispiel dafür, wie relativ der Begriff des Durchschnitts ist und wie nahe das vermeintlich Durchschnittliche und das Exklusive beieinander liegen. Von der cleanen USM-Haller-Welt in ein kleines mährisches Dorf, in das uns ein Film der tschechischen Künstlerin Katharina Scheda entführt. Nicht jeder Samstag beginnt dort mit Fanfarenklängen aus Lautsprechern. Katharina Scheda hat einen einzigartigen Samstag gefilmt, einen Tag, den sie selber inszeniert hat. Aber beginnen wir von vorne. Ponetovice heißt das gottverlassene Dorf, das es der Künstlerin angetan hat. Sehr zur Verwunderung der Einwohner, die davon überzeugt sind, dass ihr Nest mehr als durchschnittlich ist und dass sich das wirkliche Leben woanders abspielt. Gerade dieses vermeintliche Nichts hat Katharina Scheda fasziniert und sie zu ihrer Arbeit inspiriert. Scheda konnte die Ponetovicer davon überzeugen, an einem bestimmten Samstag das zu tun, was sie immer tun, jedoch alle koordiniert mit einem festen Zeitplan. Und so kam es, dass die Dorfbewohner an einem Samstag alle gleichzeitig einkaufen gingen, gleichzeitig die Hausarbeit verrichteten oder gleichzeitig im Biergarten den Durst löschten, ohne dass sie gewusst hätten, was die Künstlerin mit diesem Spiel im Schilde führte und warum sie alles filmte. Evelyn Sutter vom Kunsthaus Langenthal.
Das hat den Leuten unglaublich Spaß gemacht, alles dasselbe zu tun. Eigentlich das, was sie immer tun, nur mit dieser besonderen Bedeutung, dass sie es alle gleichzeitig tun, hat dem Tag eben was Besonderes gegeben. Also eigentlich war es nichts Außergewöhnliches, aber für sie war es sehr außergewöhnlich. Und man hört diesen Aussagen an, dass sie eben Freude daran hatten. Und die Künstlerin hat mir das auch erzählt, dass andere Dörfer sie angefragt haben, dasselbe zu tun bei ihnen. Das ist wirklich eine große Begeisterung dafür da. Und die Künstlerin löst dann am Schluss auch das auf für die Einwohner, indem sie eben sagt, Normalität kann man nur zeigen, indem man sie multipliziert. Und so habe ich erklärt, warum sie das gemacht hat.
Mit einer weit verbreiteten Sehnsucht haben sie schließlich Marie-Antoinette Chiarenza und Daniel Hauser vom Zürcher Künstlerteam Relax beschäftigt. Mit der Sehnsucht nämlich, im Leben eine klare Linie zu finden. Nicht zuletzt auch, um sich von anderen zu unterscheiden. Zwei rote, horizontale Linien durchschneiden den Ausstellungsraum. Die klare Linie heißt die untere Linie. Daniel Hauser von Relax.
Ja, die klare Linie ist ja auch sowas wie ein Statement. Also das hört man ja oft, jemand hat eine klare Linie oder irgendein Projekt verfolgt eine klare Linie. Oder wenn du was durchsetzen willst oder was etablieren willst oder dich mit etwas unterscheiden willst, dann musst du halt irgendwie eine klare Linie fahren. Und wir haben das eigentlich konsequent durchgezogen, diese klare Linie auf einer Höhe im Museum gesetzt, wie sie eben normalerweise verwendet wird als Höhe, auf dieser Augenhöhe, 1,50 Meter, und haben diese Linie eigentlich quer so durch den Raum gezogen, dass alles mit eingebunden wurde, also sowohl die Wände, wie auch die Fenster, wie auch die Türrahmen und so weiter. Da es aber eben eine mittlere Augenhöhe ist, sind dadurch einerseits die Leute vielleicht gebannt, also angezogen durch diese Linie auf Augenhöhe, führt aber unter anderem auch dazu, dass zum Beispiel beim Blick aus dem Fenster gerade diese rote Linie auch den Blick durchs Fenster blockiert. Und von daher interessiert uns an dieser klaren Linie auch einerseits die Konsequenz und die Radikalität, aber gerade diese Konsequenz und Radikalität, um eine Differenz zu schaffen, die bewegt unter anderem vielleicht auch, dass man bei einer relativen Verbissenheit oder beim Beharren auf diese Konsequenz vielleicht auch betriebsblind wird oder blind für andere Dinge. Also die Öffnung, die ja ständig auch notwendig ist, wenn man in der Welt stehen will, unter Umständen durch eine radikale, konsequente, klare Linie eben auch verhindert wird.
Die zweite Linie, die Linie oberhalb dieser klaren Linie, ist beschriftet mit die mittlere Linie der Unzufriedenheit.
Das ist eigentlich die Nörglerlinie. Das heißt, so eine Linie, die eben immer so oben auf schwimmt. Also so ein Grundgefühl, das auch ständig zur Sprache kommt. Also wie geht's? Ja, es muss halt, es geht so. Oder auch das so, gleichzeitig auch die mittlere Linie der Unzufriedenheit, die über dieser klaren Linie schwebt, auch sowas ist wie vielleicht die Motivation, also die Triebfeder auch, letztlich dann eben eine klare Linie zu haben, um sich wieder zu lösen aus dieser mittleren Unzufriedenheit. Und trotzdem ist immer so vom Grundgefühl etwas da, was sich setzt, was immer vorhanden ist als halt so Unzufriedenheit, die oft sich einfach äußert.
Ein Grundgefühl, das auch Relax kenne, wie Daniel Hauser betont. Und das, weil es eben weit verbreitet ist, etwas sehr Durchschnittliches, Alltägliches hat.
Ein anderes Grundgefühl ist auch, dass man eigentlich das Glück sucht. Nur ist das Glück immer anderswo als dort, wo man selber ist. Und auch alles, was man mit Glück verbindet, das Idyllische, das Authentische, das Identische, alles, was eigentlich das Leben als eben was Wahres in Anführungszeichen und so ausmacht, alles das ist oft anderswo angesiedelt. Und gerade davon wiederum profitiert zum Beispiel der Markt oder auch der Kapitalismus, der ja immer eigentlich mit der Triebfeder der Differenz arbeitet. Dafür muss eigentlich der Markt auch wissen, was der Durchschnitt ist und was angeboten werden kann, um diesen Durchschnitt auch zu verlassen. Wir haben mal einen Becher realisiert, wo wir einen Aufdruck auf dem Becher stehen haben, wie «You pay, but you don't agree with the price». Das heißt, du bezahlst, aber du bist nicht einverstanden mit dem Preis. Das ist eigentlich sowas wie das Grundprinzip auch des Kapitalismus. Also du bist eigentlich bereit zu bezahlen, aber du versuchst es immer noch billiger zu kriegen. Und gleichzeitig suchst du immer wieder nach etwas Neuem, was dich unterscheidet von jemand anderem. Und das natürlich zu einem Preis, der billiger ist als anderswo. Und diese kleine Differenz, das ist eigentlich das, was das Glück ausmacht in einer Welt, wo es nichts mehr gibt außerhalb des Marktes. Und zugleich ist es vielleicht auch diese Nuance, die eben auch dieses Grundgefühl dieser mittleren Linie der Unzufriedenheit eigentlich in sich trägt.
Daniel Hauser vom Künstlerteam Relax, dessen Installation zum Thema Durchschnitt zurzeit im Kunsthaus Langenthal zu sehen ist, gemeinsam mit 14 weiteren Arbeiten. So unterschiedlich diese Werke sind, sie leisten alle auf ihre Art einen Beitrag zur Rehabilitierung des Durchschnitts.
Durchschnitt, Statistik und etwas, was es in der Wirklichkeit nicht gibt. Es gibt nur Vielfältigkeit.
Durchschnitt ist eben Durchschnitt. Das ist einfach halt das, was man normal macht, was das Gros der Leute macht, was das Gros der Leute denkt, wie man sich benimmt.
Sagen wir jetzt in der Mode so. Das, was alle haben. Und dann gibt es eben noch das Abgehobenere, das auch ein bisschen teurer ist. Oder? Und dann das ganz Billige.
Nicht gut, nicht schlecht, eben durchschnittlich.
Andreas Urs-Sommer ist Philosoph, Nietzsche-Spezialist und Privatdozent an der Universität Freiburg im Breisgau. Und auch er hat sich im Auftrag des Kunsthauses Langenthal zum Durchschnitt Gedanken gemacht. Sein Essay zum Thema ist im Ausstellungskatalog abgedruckt. Ich wollte von Andreas Urs-Sommer wissen, was die Philosophen zum Durchschnitt zu sagen haben und ob es so etwas wie eine Philosophie des Durchschnitts gibt. Sie ahnen es, mitnichten gibt es so etwas. Der Durchschnitt ist auch in der Philosophie ein Stiefkind.
Man kann feststellen, dass der Durchschnitt die Philosophen eigentlich erschreckend wenig oder überhaupt nicht beschäftigt hat. Wenn man sich in den entsprechenden Lexika umsieht, stellt man fest, es gibt den Durchschnitt für die Philosophen offensichtlich gar nicht. Guckt man dann in die Schriften selber rein, stellt man fest, dass zunächst einmal die fachwissenschaftlichen Durchschnittsbegriffe in die Philosophie einwandern. Der Durchschnitt kommt in der frühen Neuzeit im Bereich der Arithmetik und im Bereich der Architektur auf, in der Geometrie zunächst als Durchschneiden von Linien, Es gibt dann das arithmetische Mittel, das man als Durchschnitt bezeichnet. Aber die Philosophen haben zunächst einmal überhaupt nichts darüber zu sagen. Sie beschäftigen sich mit ökonomischem Durchschnitt, etwa Karl Marx tut das, oder sie benutzen den Ausdruck, um das Durchschneiden von Flächen oder das Durchschneiden von Marmorblöcken, so Schopenhauer im 19. Jahrhundert, auf den Begriff zu bringen. Erst das späte 19. Jahrhundert fängt an, den Durchschnittsbegriff in ähnlicher Weise zu gebrauchen, auch philosophisch zu gebrauchen, wie wir das heute tun.
Nämlich?
Nämlich als Ausdruck der allgemeinen Norm, allerdings von Anfang an schon mit einem negativen Zungenschlag. Nietzsche spricht von den großen Durchschnittlichen, den Figuren der Geistesgeschichte oder der Weltgeschichte, wenn man so will, die durch ihre Durchschnittlichkeit in der Lehre und in ihrem Handeln ganz besonders Anklang gefunden haben. Und er macht da überraschende Beispiele. Er nennt etwa Voltaire, den französischen Aufklärungsphilosophen, als großen Durchschnittlichen, aber auch Jesus. Jesus habe also durch die Durchschnittlichkeit seiner Lehre die großen Massen gewinnen können.
Nietzsche, kann man sich tatsächlich fragen, wer nicht durchschnittlich ist.
Vollkommen richtig. Nietzsche würde das vermutlich für sich in Anspruch nehmen. Andererseits will er auch die breite Wirkung haben. Also die Philosophen, die den Durchschnitt kritisieren, wenn es denn welche gibt, und es gibt auch dann später wirklich nur wenige, die sich damit beschäftigen, dann wollen sie vielleicht dann doch auch gerne den Durchschnitt in Anspruch nehmen können, wenn es darum geht, für sich selber Wirkung zu gewinnen.
Also Ende des 19. Jahrhunderts wird der Durchschnitt so verwendet, wie wir ihn heute häufig verwenden, negativ. Wie erklären Sie sich das, diesen schlechten Ruf des Durchschnitts? Hat das womöglich in der Zeit auch etwas mit der Entwicklung der Massengesellschaft zu tun? Also die Masse, von der man sich dann eben abheben will.
In der Tat ist das auffällig bei den Autoren, die den Durchschnitt benutzen, in der Art und Weise, wie wir den Begriff heute auch benutzen, dass die Abgrenzung von der Massengesellschaft charakteristisch ist. Man empfindet die Gesellschaft, in der man lebt, und Nietzsche ist da, denke ich, ein gutes Beispiel, als eine Gesellschaft, die eben das Individuelle zerstört, die dem herausragenden Individuum keinen Raum mehr bietet. Für Nietzsche ist das eine Entwicklung, die nicht erst im 19. Jahrhundert einsetzt, sondern schon das Christentum und erst recht die Aufklärung stehen für eine solche Nivellierung, und Verdurchschnittlichung und Nivellierung werden dann synonym gebraucht, mit dem Hintergrund eben, dass für die Exzellenz nirgendwo mehr Raum ist. Der Punkt ist, denke ich schon, das hat vielleicht den Begriff reizend gemacht für eine solche verallgemeinernde Verwendung, dass er ja eigentlich eine Metapher ist. Der Begriff geht von Wegschneiden aus, ein Durchschneiden zunächst einmal der Linien, aber eben auch ein Wegschneiden von Individualität. Also Sie könnten sagen, Durchschnitt schneidet das Individuelle ab, um da einen Mittelwert zu erreichen. Sie haben eben dann nicht mehr die Individuen, sondern sie haben die Masse, und genau das wird den Begriff gewissermaßen als versteinerte Metapher für einen entsprechenden kritischen Gebrauch verwendbar gemacht haben.
Dieses Verständnis des Durchschnitts hat sich bis heute gehalten. Wenn man auf der Straße rumfragt, woran denken Sie, wenn Sie Durchschnitt hören, dann hört man langweilig, nicht brillant, 0815, Durchschnitt ist Masse, wenig interessant. Gleichzeitig operieren wir ja ständig mit diesem Mittelwert heute. Das ist eigentlich ein Paradox.
Es ist ein Paradox. Wir kommen nicht darum herum, uns Durchschnitte zu bilden. Sie können sagen, Durchschnitt bilden bedeutet Allgemeinbegriffe bilden. Sie müssen sich zum Beispiel eine Vorstellung machen, was ein durchschnittliches Haus ist, um überhaupt über Häuser reden zu können. Sie müssen von all den Einzelheiten, die ein Haus ausmachen können, dass es ein rotes Dach hat, dass es 12 Fenster hat, dass es 2 Eingangstüren hat und eine Veranda. Davon müssen Sie absehen, wenn Sie einen Allgemeinbegriff Haus bilden wollen. Damit Sie diesen Allgemeinbegriff bilden können, müssen Sie also sozusagen einen Durchschnitt erstellen und müssen wegschneiden, was individuell ist. Aber wenn Sie jetzt auf den Durchschnitt als sozusagen statistischen Begriff rekurrieren wollen, also wir sagen, naja, durchschnittlich beträgt das Volkseinkommen so und so viel, durchschnittlich verdient eine Bank so und so viel, dann sind die Orientierungen höchst unterschiedlich. Einerseits haben wir Interesse daran, diejenigen zu sein, die den Durchschnitt überragen, indem wir eben sehr viel mehr Volkseinkommen oder sehr viel mehr Bankengewinn erwirtschaften, als das der Durchschnitt tut. Andererseits sind wir froh, wenn unsere medizinischen Werte im Durchschnittsbereich liegen und nicht etwa zu viel oder zu wenig in unserem Blute von dem, wonach wir dann gesucht haben, sich befindet.
Das heißt also, wir wollen uns nicht in jedem Fall von dieser Norm abheben?
Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also wir müssen immer fragen, worum es geht. Also in manchen Bereichen wollen wir möglichst uns davon distanzieren, in anderen Bereichen überhaupt nicht, sondern sind wir sehr daran interessiert, im Durchschnitt zu bleiben. Auch wenn Sie Elite sein wollen, sind Sie froh, wenn Sie medizinisch ganz im Durchschnitt liegen. Und da ist es in beiden Fällen ja so, dass sie sich am Durchschnitt orientieren, insofern eben der Durchschnitt ihnen das angibt, was sie allenfalls übertreffen wollen, im einen Fall, oder das angibt, was sie auch erreichen wollen, im anderen Fall.
Und Sie haben es vorhin angetönt, also alleine dadurch, dass wir uns auf eine Sprache einigen, heißt, dass wir eigentlich ständig am Verdurchschnittlichen sind.
Völlig richtig. Also ich glaube, dass die Sprache die große Verdurchschnittlicherin ist, wenn man diesen Begriff bilden will. Also diejenige Instanz, die eben ständig Durchschnitt produziert. Wir sind darauf angewiesen, dass wir dadurch, dass wir vom Individuellen absehen, einen Durchschnitt bilden. Wir machen individuelle Erfahrungen und müssen diese individuellen Erfahrungen so versprachlichen, dass unser Gegenüber die auch versteht, der oder die diese Erfahrungen nicht hat. Entsprechend müssen wir uns auf Begriffe einlassen, die große Verdurchschnittlicher sind. Also wir müssen den Begriff des Hauses bilden, obwohl wir in unserer eigenen Erfahrung nur individuelle Häuser haben. Wir haben Häuser, die haben eben so und so viele Fenster, die haben ein so und so farbiges Dach oder eine so und so beschaffene Veranda. Aber wenn wir das kommunizieren wollen, dann müssen wir sagen, ja, wir haben hier ein Haus und das hat das und das und das. Wenn wir es dann individualisieren wollen, aber wir gehen von diesem durchschnittlichen Begriff aus in der normalen Kommunikation und erweitern den dann um individuelle Eigenschaften.
Bei der kleinen Umfrage auf der Straße hat ein Passant gesagt, Durchschnitt, das ist die Schweiz. Man hat den Eindruck zuweilen, dass die Schweizerinnen und Schweizer ein bisschen Mühe haben mit allem, was herausragt, was besonders ist. Haben die Schweizerinnen und Schweizer ein anderes Verhältnis zum Durchschnitt als zum Beispiel die Deutschen? Sie leben selber als Schweizer seit Jahren in Deutschland.
Das ist vielleicht auch ein sehr schweizerisches Problem, sich immer zu fragen, ob man nur durchschnittlich sei. Man empfindet sich selber als ein Land, in dem die Exzellenz eher ausgegrenzt wird, indem die Durchschnittlichkeit des Verhaltens als eine Norm angesehen wird. Das hat sicher historische Gründe, die in der frühneuzeitlichen Geschichte der Eidgenossenschaft vielleicht zu suchen sind, dass man nämlich damals versucht hat, die kontroversen Fragen, etwa im Bereich der Religion, also die Konfessionalisierung im Zuge von Reformation und Gegenreformation, diese Fragen auszuklammern und sich auf einen Durchschnittswert, auf einen Modus vivendi zu einigen, der eben als unkontrovers oder als Kompromiss angesehen werden konnte.
Das ist ja eigentlich bis heute jeder gut helvetische Kompromiss ist eine Art Durchschnitt.
In der Tat ist das so. Und vielleicht macht das auch Schule. Sie erinnern sich vielleicht daran, dass in Deutschland es eine große Diskussion gab nach dem Entstehen der Großen Koalition im Gefolge der letzten Bundestagswahlen, ob denn eine solche Regierung überhaupt regierungsfähig sei, wo eben man sich zu Kompromissen ständig durchringen muss, indem man nicht mehr eine Regierungspartei hat, die die Sache bestimmt. Da stellt man nun aber fest, dass es mit den Kompromissen, mit der Verdurchschnittlichung auch in der Politik, eigentlich auch in der Bundesrepublik ganz gut klappt. Also vielleicht würde diese Schweizer Kompromisspolitik hier auch anschlussfähig sein. Andere Staaten haben natürlich andere Traditionen. Also wenn Sie an Frankreich denken, wo die Elite von vornherein ein nationales Anliegen ist, trotz der Revolution in Frankreich. Also man hat da sozusagen die aristokratischen, ständischen Unterscheidungen gewisserweise säkularisiert und in Leistungseliten umgewandelt.
Um nochmals auf die Frage zurückzukommen, Schweizer, Deutsche, da sehen Sie keinen großen Unterschied in Bezug auf den Durchschnitt.
Doch, es gibt den Unterschied auf alle Fälle. In Deutschland sind diese, wenn Sie wollen, alten aristokratischen Traditionen noch immer wirksamer. Sie sehen schon darin, dass zum Beispiel auf Adelstitel und akademische Titel im normalen Umgang sehr viel gegeben wird. In der Schweiz wird selbstverständlich niemand angesprochen mit diesen Titeln. Auch wenn Sie zum Arzt gehen, sagen Sie normalerweise nicht Guten Tag, Frau Doktor, was in Deutschland selbstverständlich verlangt wird. Und diese Traditionen sind in Deutschland die demokratische auf der einen Seite, die aristokratische auf der anderen Seite, wenn Sie es ganz grob schematisch haben wollen. Diese Traditionen sind noch in stärkerem Widerstreit als in der Schweiz, wo von vornherein die demokratische oder egalisierende Tradition vorherrschend ist im Binnenverkehr der Bürgerinnen und Bürger. Darum geht es eben gegen außen. Da will man überdurchschnittlich sein. Aber gegen innen will man eine gewisse Homogenisierung dadurch herstellen, dass man eben Unterscheidungen einebnet. Die können privat dann immer noch aufrechterhalten werden, aber nicht in der politischen Kommunikation, auch in der öffentlichen Kommunikation.
Der Durchschnitt, das Mittelmaß, hat einen schlechten Ruf, und doch wird das Mittelmaß gerade jetzt im Zusammenhang auch zum Beispiel mit der Weltfinanzkrise immer wieder mal auch in einem positiven Sinn gebraucht. Stichwort, das gesunde Mittelmaß fehlt. An welche Vorstellung von Mittelmaß knüpft diese Aussage an?
Das ist im Unterschied zum Durchschnitt eine ganz alte philosophische Reflexionsschiene, eine Reflexionsschiene, die sich in die antike Philosophie zurückverfolgen lässt. Aristoteles ist der große Philosoph des Mittelmaßes im 4. Jahrhundert vor Christus. Das Verständnis von Mittelmaß, das Aristoteles hat, ist allerdings nicht, dass wir uns am statistischen Durchschnitt etwa in der Ethik orientieren sollen. Also wir sollten sozusagen rausfinden, was alle tun, und dann daraus eine Norm machen. Im Gegenteil, die Vorstellung ist die, dass das Mittelmaß ein Mittelmaß ist zwischen Extremen. Nehmen wir ein Beispiel, das Beispiel der Tapferkeit als eine Tugend oder des Mutes als eine Tugend. Eine Tugend, die das Mittelmaß ist zwischen den Extremen der Feigheit und dem Extrem der Tollkühnheit. Dieser Mut oder diese Tapferkeit ist nichts, was gewissermaßen im statistischen Durchschnitt da ist, sondern ist etwas, was nur wenige erreichen. Und dennoch ist es ein Mittelweg zwischen Extremen. Die antiken Schulen der Philosophie haben viel gegeben auf diese Aurea Mediocritas, diesen goldenen Mittelweg. Das ist etwas, woran man sich in der Gegenwart wieder erinnern könnte, auch daran sich erinnern könnte, dass eben die Bäume nicht in den Himmel wachsen und man sich da vielleicht in Mittelmaß oder in Bescheidenheit zu üben hätte.
Da beziehen Sie sich wieder auf die Finanzkrise.
Da würde ich mich wieder auf die Finanzkrise beziehen. Es ist ja sehr merkwürdig, dass man an ein System glaubt, das permanenten Wachstum ohne Krisen hat. Aristoteles, wenn ich den nochmal bemühen darf, sagt, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen können. Und das verhält sich nicht nur bei Bäumen so.
Also diese Vorstellung vom gesunden Mittelmaß, das ist etwas, das in unserer derart am superlativ orientierten Gesellschaft total in Vergessenheit geraten ist.
Ich würde nicht sagen, in Vergessenheit geraten ist. Man sieht ja jetzt, wenn man die Kolumnisten liest und die Verlautbarungen von Notenbankdirektoren, dass offenbar das Mittelmaß immer wieder dann gefragt ist, wenn eben die Extreme in die eine oder andere Richtung erreicht werden. Und das ist auch etwas, was eben mitunter Konjunktur hat. Und Sie brauchen nicht Prophetin sein, um vorauszusagen, dass das Mittelmaß in der nächsten Zeit wieder Konjunktur haben wird.
Das war der Philosoph Andreas Urs Sommer über den Durchschnitt, die Norm und das gesunde Mittelmaß. Und damit sind wir am Ende von Reflexe angelangt. Sie hörten eine Sendung von Nadja Fischer. Wenn Sie sich selber ansehen wollen, was Künstlerinnen und Künstler zum Durchschnitt zu sagen haben, die durchaus überdurchschnittlich interessante Ausstellung Average ist noch bis am 2. November zu sehen im Kunsthaus Langenthal.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.